Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne heute mit einem neuen Text anfangen, weil das letzte Mal hatten wir den Text von Hakuin eigentlich beendet. Zur Groborientierung sind wir immer noch beim Mahayana. Diese Entwicklung innerhalb des Buddhismus, die so im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung begonnen hat und im Prinzip so bis in das 5., 6., 7. Jahrhundert weitergegangen ist. Die Hauptidee des Textes von Hakuin war ja die Buddha-Natur, also unsere grundlegende Gesundheit. Und das ist eines der Hauptkonzepte vom Mahayana. Das ist im Prinzip aber nicht neu, sondern im Pali-Kanon gibt es immer wieder so Hinweise auf diese Buddha-Natur, nur wird es dort nicht so genannt. Aber es hat sozusagen implizit die Idee, dass wir in unserem Innersten schon Buddha sind. Ja. Und ein zweites wesentliches Konzept, sage ich mal, wenn nicht vielleicht das Wesentliche, ist das Konzept der Leerheit, also auf Sanskrit Shunyata. Und wenn ihr euch erinnert, und auch im Pali-Kanon kommt zwar der Begriff Shunyata meines Wissens nicht vor, aber Shunya. Und Shunya ist leer. Das heißt, dieser Begriff Shunyata bezieht sich auf den Begriff im Pali-Kanon auf Anatta. Und zwar Anatta ist also das Nicht-Ich. Das heißt, dass es keine getrennte Wesenheit gibt. Das meint der Begriff. Und bei Shunyata ist der Begriff Leerheit, meint eigentlich, dass die Dinge leer von eigenständigem Sein sind. So. Insofern ist dieser Begriff Shunyata oder Leerheit nicht etwas, was irgendwo existiert, ja, sondern es ist, also es hat viele verschiedene Bedeutungsebenen, aber der eine Begriff ist, dass sozusagen nichts da ist. Und manche Interpreten, meistens nicht aus dem Buddhismus, sondern eher so Leute, die so auf dem Standpunkt stehen, dass alle Religionen so einen gemeinsamen Kern haben und die dann so ein bisschen die einzelnen Religionen so dahin biegen, damit es so scheint, dass sie einen gemeinsamen Kern haben. Also manche machen aus diesem Begriff Shunyata, also dass eigentlich keine Trennung besteht, machen die so eine Art Absolutes. Also das Sein oder das Absolute oder wie auch immer und kreieren dann sozusagen einen eigenen Kosmos daraus. Und das ist ursprünglich überhaupt nicht gemeint, sondern es ist wirklich ein Begriff, der sagt, dass so wie wir Welt wahrnehmen in getrennte Einheiten, dass das nur die relative Wahrheit ist und eigentlich sind die Dinge alle miteinander verbunden und ohne Trennung. Das ist die Grundidee. Und das ist das, und dieser Schwerpunkt oder dieses Thema ist im Mahayana-Buddhismus sehr, sehr ausführlich behandelt worden. Und wir hatten schon einen Text, der sich damit beschäftigt hat. Das war das Herz-Sutra. Und das Herz-Sutra gehört zu einem Textkorpus, der nennt sich Prajnaparamita-Texte. Und die handeln alle vom gleichen Thema, und zwar immer von der Leerheit. Dieser Textkanon, also die Prajnaparamita-Texte, unterscheiden sich in der Länge. Die werden sozusagen, also es gibt Texte, die haben 100 Zeichen oder 100, dann gibt es Texte mit 7000 Zeichen, mit 10.000 Zeichen, mit 100.000 Zeichen etc. Ja. Aber das Thema ist immer das gleiche. Und natürlich gibt es unterschiedliche und dieses Thema zieht sich durch den ganzen Mahayana-Buddhismus durch. Das heißt, wir finden Texte, die sich mit diesem Thema beschäftigen aus dem chinesischen Buddhismus oder chinesisches Zen, also Jan-Buddhismus nennt sich das dort, bis hin nach Japan, wo dann halt Zen-Texte sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, also das ist sozusagen, ja, und dann natürlich auch im tibetischen Buddhismus finden wir viele Texte, wo das die Basis ist, das Grundverständnis. Ich würde gerne heute mit einem Text anfangen wollen, der noch einen anderen Aspekt mit dabei hat, und zwar die Position des Laien. Das heißt, im Theravada-Buddhismus gibt es ja so eine, unterschiedliche Aufgabenaufteilung, könnte man fast sagen. Das heißt, für das, im klassischen Theravada, so wie es auch heute noch in Sri Lanka, Thailand oder Burma, Myanmar gelehrt wird und praktiziert wird. Es gibt sozusagen die Mönche und die Nonnen. Eigentlich sind es eher die Mönche, weil die Nonnen haben nicht so viel wirklich zu melden in diesem ganzen Ding. Also in Asien, hier im Westen sieht das wieder ein bisschen anders aus, aber und die Mönche sind sozusagen die Leute, denen es um Erleuchtung geht, wird zumindest gesagt, also um Aratschaft, um Heiligkeit und diese ganzen Sachen. Und die sind eigentlich das Hauptverehrungsobjekt von den Personen, von den Buddhisten innerhalb der buddhistischen Gemeinschaft. Und das ist traditionell, wird das mit dem Begriff Sangha, der Gemeinschaft, benutzt. Das ist eigentlich der Begriff im Pali-Kanon, der sich auf die Mönchsgruppe bezieht und die Nonnen. Thich Nhat Hanh hat diesen Begriff erweitert und gesagt, eigentlich ist es die Gemeinschaft aller Praktizierenden, also nicht nur der Mönche, also nicht nur der Ordinierten, sondern alle, die meditieren, gehören zu diesem Sangha dazu. Und das, finde ich, ist ein viel besseres Verständnis des Begriffs. Aber man muss wissen, das ist eine Interpretation, die aktuell von Thich Nhat Hanh sozusagen formuliert wurde und aber eigentlich aus dem, jetzt muss ich schauen, von wann der Text ist, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, das müsste man nochmal nachschauen, aber eigentlich im Mahayana, das sage ich jetzt mal, 1., 2. Jahrhundert in Indien formuliert wurde. Und zwar war da das Thema, sind nur Mönche, ist sozusagen nur das mönchische Leben die Basis, um spirituell sich zu entwickeln und Erleuchtung zu finden? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten? In Theravada hat gesagt, eigentlich ist das der Hauptpfad, ist, wenn du wirklich zur Erleuchtung kommen willst, dann wirst du halt Mönch. Dann hast du die besten Voraussetzungen, das ist viel einfacher als im Laienleben und so weiter und so weiter. Es ist kein Ausschlusskriterium. Das heißt, es gibt natürlich auch im Theravada nicht Mönche, also nicht ordinierte Personen, die Erleuchtung oder Arahatschaft, also Heiligkeit, erreicht haben. Ja, das ist nicht so ganz streng, aber so der Mainstream ist, werde Mönch oder Nonne. Und diese Diskussion ist halt schon offensichtlich 2000 Jahre alt und offensichtlich gab es im 1., 2. Jahrhundert, also im Beginn des Mahayana, gab es eine große Gruppe von Laienanhängern, also nicht ordinierten Buddhisten, die für sich in Anspruch genommen haben, hallo, also nicht nur als Mönch oder Nonne kannst du Erleuchtung erlangen oder Erwachen erlangen, sondern im Alltag als Laie, als nicht ordinierte Person kannst du das genauso. Und das ist ein wesentliches Merkmal des Mahayana. Also wenn man es historisch wieder umbricht, ja, müsste man sagen, historisch gesehen ist es ein wesentliches Merkmal des Mahayana. Aber der Mahayana-Buddhismus in Asien hat sich dann wieder mönchisch orientiert. Und der Mainstream des Mahayana-Buddhismus in Asien ist eigentlich mönchisch. Aber es gibt eine sehr große Tradition von Laienlehrern und Laienerleuchteten. Und das kann man zum Beispiel sehr gut im tibetischen Buddhismus sehen. Also da gibt es ganz, ganz viele Mönche und Nonnen. Aber es gibt auch sehr, sehr weit entwickelte und erleuchtete Laienlehrer, die nie die Gelübde genommen haben, also die nie ordiniert wurden. Und da sieht man sozusagen beide Stränge. Und das ist heute noch so, zumindest vom Grundverständnis. Ja, also diese Tradition ist sozusagen noch, lebt noch, aber der Hauptkorpus ist natürlich in Asien mönchisch orientiert, also auch im Mahayana-Buddhismus. Oder war zumindest mönchisch orientiert, also weil ja viel Buddhismus sozusagen nicht mehr existiert in den Mahayana-Ländern, aber ursprünglich war das so, also bis vor 100 Jahren oder so. Und das Interessante ist, jetzt als der Buddhismus also vor 100 Jahren, sagen wir es mal so, in den Westen kam, nach Europa, nach Amerika, hat sich das wieder ein bisschen gedreht. Das heißt, hier im Westen ist der Hauptfokus auf nicht ordinierte Buddhisten. Das ist sozusagen die große Gruppe. Und dazwischen gibt es sozusagen Einzelpersönlichkeiten, also ganz wenige Mönche eigentlich. Aber der Hauptfokus auch der buddhistischen Lehrer und Lehrerinnen sind nicht ordinierte sogenannte Laienlehrer, wobei der Begriff vollkommen daneben ist, aber anyway, hat sich so eingebürgert. Und das ist sozusagen auch wieder interessant. Ja, also da gab es sozusagen wieder so einen Shift. Und das ist aber nichts Neues, und das ist wichtig zu wissen, das ist nichts Neues, sondern es bezieht sich eigentlich auf eine Entwicklung, die schon vor 2000 Jahren entstanden ist. Und einer der maßgeblichen Texte, der sozusagen, um diese Geschichte zu kanonisieren, also sozusagen authentisch zu machen, wie auch immer, ist das Vimalakirti Sutra. Und Vimalakirti war ein nicht ordinierter Mann, der erleuchtet war. Und dieser Text beschreibt also einen Dialog mit sozusagen mit ordinierten Bodhisattvas. Und der Vimalakirti, also ich mache ja die Grobzusammenfassung, ja, also fragt die einzelnen Mönche und Bodhisattvas, wie verstehst du denn jetzt das höchste Ziel oder Shunyata und so? Und jeder dieser Bodhisattvas gibt eine Definition und er sagt immer falsch, falsch. Weil der Hauptfokus des Sutras liegt auf dem Verständnis, dass es keine Trennung gibt. Und die Argumentation der Bodhisattvas ist immer aus dem Standpunkt der Trennung. Und am Ende des Sutras wird er dann gefragt, was denn seine Definition davon ist. Und seine Antwort ist Schweigen. Weil er sagt, oder weil sozusagen, jetzt kommt die Interpretation, weil natürlich alle unsere Begriffe immer nur in Abtrennungen funktionieren, weil sonst wäre es ja keine Begriffe. Und damit kann man aber nicht die Leerheit, also das sozusagen Freisein von Getrennung, ausdrücken. Und deswegen sagt er nichts. Ja? Das heißt, eigentlich führt er die ganzen gelehrten, erleuchteten Bodhisattvas ein bisschen vor. So, ja, das ist so. Und viele Texte sind natürlich so als Marketingtexte, würde man heute sagen, produziert worden. Aber es weist auf einen wichtigen Punkt hin, finde ich. Und vielleicht mag das spitzfindig sein, aber es gibt im Buddhismus, gibt es einen, also wir sprechen immer von, die Dinge sind eins. Und wenn wir sagen, die Dinge sind eins, dann setzt das voraus, dass es viele gibt, dass die vielen eins sind. So. Das heißt, wir beginnen bei den vielen und landen dann beim Einssein. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wer diesen Begriff Oneness ist, der amerikanische Begriff dafür, wer das ins Spiel gebracht hat. Es wäre mal interessant zu schauen. Also ich vermute der Thich Nhat Hanh, aber ich bin mir nicht sicher. Also in den 60er Jahren schon, als er angefangen hat, also Texte zu schreiben, beziehungsweise seine Gedichte zu publizieren. Aber eigentlich ist dieser Begriff nicht buddhistisch. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Der buddhistische Begriff für dieses Phänomen, dass es keine Trennung gibt, ist nicht zwei. Das ist die Originalübersetzung. Und das heißt, es ist sozusagen kein positiver Begriff, sondern es ist eine Verneinung der Vielheit. Und deswegen gibt es diesen komplizierten Begriff in diesen buddhistischen Texten, Non-Duality, also Nicht-Zweiheit. Ja, das klingt ein bisschen sehr schräg und sehr kompliziert und so, aber das meint, Es ist sozusagen die Perspektive, wenn ich vom Ganzen auf die Vielheit schaue. Das ist einfach der andere Standpunkt. Und dass ich vom Ganzen die Dinge betrachte. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Spitzfindigkeit ist, aber es macht einen Unterschied. Ja? Wenn ich sozusagen aus dem Nicht-Getrennt-Sein die Dinge betrachte. Und das ist, ja, also der Sanskrit-Begriff ist Advaya und der heißt wörtlich ohne zwei. Also, so. So, und das ist die Perspektive von Vimalakirti, ja, und jetzt gehen wir ein bisschen in den Text hinein. Das ist jetzt nur, also ich habe nur ein Kapitel genommen, und zwar das bekannteste Kapitel aus dem Vimalakirti Sutra. Das 9. Kapitel. Und das fängt an, Vimalakirti fragte die versammelten Bodhisattvas, ehrwürdige Bodhisattvas, bitte erklärt mir, wie ihr die Lehre der Non-Dualität versteht. Und jetzt kommen so die Zitate und wir gehen einfach mal jedes Ding durch und schauen mal, was... weil die beschreiben sozusagen auch immer wieder, also deswegen ist der Text nicht nur, dass die Bodhisattvas vorgeführt werden, ist ganz nett, aber jeder Bodhisattva hat natürlich auch ein Körnchen Wahrheit, also aus seiner Perspektive. Und deswegen ist es für uns auch interessant, mal zu reflektieren, wie sehen die das? So, also der Bodhisattva Dharmasvara begann, zwischen Geburt und Tod zu unterscheiden, wurzelt in dualistischem Denken. Was nicht geworden ist, erscheint nicht und kann nicht vergehen. Geduld und Gelassenheit mit dem Gewahrsein des Nichtgeborenseins der Dinge ist der Zugang zur Lehre der Non-Dualität. So, harter Stoff. Ich sage mal, also eine unserer maßgeblichen Unterscheidungen ist Geburt und Tod. Wenn wir in diesem Begriffssystem uns bewegen, kann natürlich sehr schnell sein, dass wir uns alle möglichen Vorstellungen über Tod machen, über Angst vorm Sterben, über keine Ahnung, und dann kommt man in solche Gedankendinge rein. Aus der Sicht der Non-Dualität ist es aber nur ein kognitives Konzept unserer Begriffe. Tod und Sterben, weil wir eigentlich jeden Augenblick sterben irgendwelche Zellen von uns, gibt es wieder neue Wiedergeburt, jeder Augenblick kommt ein Gedanke, stirbt ein Gedanke, kommt der nächste Gedanke. Das heißt, wir sind eigentlich in einem permanenten Prozess, ohne Anfang, ohne Ende, könnte man sagen. Und dieser Schnitt, wo dann sozusagen der Körper vielleicht nicht mehr aufsteht, ist nichts anderes als Teil eines großen Prozesses. So könnte man das beschreiben. Und darauf nimmt er sozusagen einerseits Bezug. Und der zweite Punkt ist, wenn ich, und das ist so ein Bild, das kommt öfter in den Texten vor, dass die Dinge eigentlich nie geboren wurden. Das heißt, aus der Sicht der Non-Dualität oder des Einsseins gibt es keine getrennten Dinge. Und deswegen kann ich sagen, eigentlich gibt es die Sachen gar nicht. Aber, muss man dann sagen, ja, natürlich in der relativen Sichtweise gibt es die Dinge sehr wohl. Deswegen ist es wichtig, dass man den richtigen Kontext hat. Ja, weil man nur, wenn man nur auf dem Standpunkt bleibt, eigentlich gibt es die Sachen gar nicht, dann kann man sehr schnell nihilistisch werden und so nach dem Motto ist eh alles wurscht. Aber das ist damit nicht gemeint. Das ist der wichtige Punkt. Ja? Das kommt jetzt hier bei dem Text nicht raus, aber das ist der Kontext, in dem der Text stattfindet. Das ist also das Grundkonzept, auf dem diese ganzen Texte über Non-Duality basieren, ist, dass es zwei Realitäten gleichzeitig gibt. Relative Realität und absolute Realität, wenn man es mal so nennen möchte. Gleichzeitig. Das ist der wesentliche Punkt. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann versteht man die Texte, beziehungsweise dann weiß man, auf welchen Aspekt sich dieser Text bezieht und was eigentlich die Pointe des Textes ist. Ja? Weil sehr viele Missverständnisse sind entstanden durch Leute, die so einen Text nehmen, den Kontext eigentlich nicht mit reflektieren und das dann sozusagen in die Beliebigkeit hineininterpretieren, so nach dem Motto, alles ist möglich, weil es gibt die Dinge ja eh nicht. Und dann vermischen sie die Ebenen, verwechseln die Ebenen, dann wird es sehr, sehr schräg. Ja? Das heißt, auch im Mahayana ist die Grundlage ethisches Handeln. Das ist in allen buddhistischen Richtungen die Grundlage. Und darauf bauen dann diese aus buddhistischer Sicht, würde man sagen, höheren Lehren, ja, wobei auch der Begriff hoch und niedrig ein bisschen schräg ist. Aber das sind zumindest Teachings, die für Menschen, die wenig mit dem Buddhismus vertraut sind, die beschäftigen sich wahrscheinlich weniger damit. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für unsere Meditationspraxis. Ja? Wir üben im Prinzip das Einssein, sprich das Dasein mit dem, was im Moment passiert. Also einfach in uns ruhen und nicht an den Phänomenen, die auftauchen, festhalten, sondern einfach in diesem Nicht-Getrennt-Sein zu sein, und in diesem Getrenntsein passieren alle möglichen Dinge, aber wir bleiben trotzdem in unserem Schwerpunkt. Das ist so ein bisschen die Relation, dass diese Texte natürlich in der Regel immer auch was mit Meditation zu tun haben, aber auch mit kognitivem Verständnis. Das heißt also mit der Sichtweise, und wenn ihr euch an den achtfachen Pfad erinnert, das erste Pfadglied heißt ja rechte Sichtweise, und das ist damit gemeint. Und rechte Sichtweise ist definiert als die drei Aspekte zu sehen, also Anatta, Anicca, also Anatta ist nicht ich, also nicht Getrenntheit. Anicca ist, dass sich alle Dinge verändern, und Dukkha ist das Leid, sprich, da gibt es jetzt zwei Interpretationsmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass nichts perfekt ist, dass es Leid einfach da ist und wir lernen müssen, damit umzugehen. Und die zweite Interpretationsebene ist die, dass wenn wir an Dingen anhaften, kreieren wir zusätzliches Leid. Und das meint die rechte Sichtweise, sprich unser Blick auf die Dinge. Und hier, Mahayana, ist sozusagen der Hauptblick, oder die Hauptperspektive ist die Perspektive des Verbundenseins, so sage ich mal. Ich meine, das ist für uns wahrscheinlich ein besserer Begriff, immer mit dem Hintergrund. Und ich denke, das ist im Alltag, ich meine, mein Lieblingsbeispiel momentan ist die wie heißt das, Erderwärmungsgeschichte oder die Klimakatastrophe. Das ist das beste Beispiel. Da sehen wir, dass wir nicht getrennt sind, dass wir miteinander also vollkommen verbunden sind. Ja? Also wenn ich hier in Villach meine Fließjacke in die Waschmaschine haue, dann lösen sich alle möglichen Partikelchen. Die werden sozusagen durch die ganzen Flüsse bis ins Meer, und irgendein Delfin stirbt dann vielleicht dran, weil er sozusagen ganz viele Feinplastikdinger aufkriegt, ja. Und wie auch immer. Aber diese, also ich glaube, Wetter ist das beste Beispiel, oder Ökologie sind super Beispiele, die eigentlich die Verbundenheit zeigen, und dass wir, wenn wir sozusagen aus dem, also im Kontext der Verbundenheit Dinge sehen, dass wir dann eigentlich anders handeln müssten. Dass wir sozusagen dann ganz anders mit Umwelt umgehen sollten, müssten eigentlich. Das Problem ist, dass die meisten Leute nur in ihrem begrenzten Horizont denken können und nicht in Zusammenhängen. Und das ist, finde ich, das fast Fantastische, dass im Buddhismus, das ist jetzt von buddhistischer Richtung zu buddhistischer Richtung ein bisschen unterschiedlich, ja? Aber im Zen-Buddhismus zum Beispiel, die haben sehr stark dieses Einssein mit den Dingen, und bei denen heißt das ganz konkret, dass überhaupt keine Lebensmittel weggeschmissen werden im Kloster. Ja, dass wenn du formal isst, hast du so zwei so eine Essschalen und dann kriegst du sozusagen, die eine kriegst du deinen Reis und die andere kriegst du das Gemüse rein. So. Das ist ein Zeichen von oben. Gemüse. Und dann hast du so Essstäbchen. Und wenn du fertig bist, dann kommt einer rum, oder eine, mit einem heißen Wasser. Und das schüttest du in die eine Schale. Und dann mit deinem Finger machst du dann sozusagen die Reste sauber, schüttest dann das Wasser in die andere Schale. Und am Ende trinkst du das Wasser. Und damit ist deine, dann hast du noch so eine kleine Serviette und dann trocknest du das aus. Und dann wird das wieder so zusammengebunden, weil du hast so eine Serviette, so eine, wo die Schalen ineinander gestellt werden und dann verknotet werden. So. Aber der entscheidende Punkt ist, die Idee dabei ist wirklich, sorgsam mit unseren vorhandenen Ressourcen umzugehen. Und das machst du dann bei jedem Essen so. Das heißt also selbst, das Abwasser wird nicht, also wo noch irgendwelche Essensreste drin sind, wird nicht weggeschmissen. Und das ist so, ich sag mal, so symbolisches Handeln aus dem Geist der Verbundenheit. Das ist die Idee. Und das habe ich in den anderen Traditionen habe ich das so nie mitbekommen. Aber im Zen-Buddhismus ist das, ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, ritualisiert oder symbolisiert oder wie auch immer. Aber wenn man in einem Kloster ist oder auf Sishin, also auf einem Retreat, dann ist das, also auf, wo halt auch so formal gegessen wird, dann hat das also eine tiefe Symbolik. Oder drückt die innere Haltung eigentlich aus, vielleicht so besser. Und ja, okay. Immerhin, wir haben schon mal einen Absatz geschafft. Ja, ich würde dann sagen, machen wir für heute da Schluss. Danke.